Das war der, der immer gesagt hat, Jungs, wartet nicht auf den Galeristen, ihr müsst, wie wir damals Groß-Görschen gemacht haben, ihr müsst euch einen Raum mieten und das selber machen, wenn ihr ausstellen wollt.
Ja.
Dann müsst ihr es selber machen. Und darüber kam diese Idee, Selbsthilfegalerie und einen Raum zu mieten. Und die alle mussten halt im Monat 30 Euro zahlen oder 30 Mark zahlen,
das waren
alles Mark. Und jeder durfte da drin eine Ausstellung machen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler Bernd Zimmer.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, um mit dir über Kunst zu reden.
Bernd, du wirst den jungen Wilden zugeschrieben. Da kommen wir noch ausführlicher darauf zu sprechen, wie man mit solchen Labels umgeht und wo die herkommen. Aber erstmal, wie bist du zur Malerei gekommen? Oder überhaupt, wie bist du zur Kunst gekommen?
Zur Kunst bin ich eigentlich schon als Jugendlicher gekommen. Ich habe mich eigentlich dafür sehr, sehr interessiert. Ich wusste aber nicht, in welche Richtung es gehen soll, ob man eher zum Theater geht oder ob man Musiker wird oder gemalt habe ich dann im Keller mal, so mit, als 16-Jähriger. Aber der große Sprung, dass ich dann mich entschieden habe, mit 26, 27 Maler zu werden, war eigentlich auch die Bekanntschaft mit Karl Horst Hödicke und mit Bernd Koberling. Ich kam aus Mexiko, ich bin viel Reisender und da war die Mexiko-Reise, da war ich 4 Monate in Mexiko und habe diese riesen Mural-Gemälde gesehen. Siqueiros, Orozco und diese riesen Gemälde, die haben mich tief beeindruckt und habe dann meine Reise fortgesetzt nach Kalifornien und da habe ich die erste große Retrospektive von Clifford Still gesehen.
Abstrakter
Expressionist,
ja,
der immer so ein bisschen komisch behandelt wurde, weil das dann extrem anders aussieht als bei anderen abstrakten Expressionisten. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, ich habe mir ein Auto gekauft, bin dann quer durch Amerika gefahren. Das war damals On the Road, Kerouac und man musste einmal durch Amerika durchfahren und habe mich dann kurz vorm Tal des Todes entschieden, werde doch Maler. Im Radio spielte David Bowie und ich habe mich entschieden, Maler zu werden und nicht Schriftsteller. Dazu hat mir irgendwie die Energie gefehlt, mich jeden Abend hinzusetzen, wenn ich reise.
Das war 1975. 75, okay. Aber nochmal zurück zu den absoluten Anfängen, weil du kommst vom Land, oder? In Bayern.
Ich bin im Land, ich bin in Kreiling, also Planegg, das ist bei München, bin ich aufgewachsen, habe dann in München gewohnt und habe im Hansa Verlag gearbeitet, also ich habe Verlagsbuchhändler gelernt, habe im Hansa Verlag gearbeitet, dann kam die erste große Reise, da bin ich nach Südostasien gereist, 1972, Thailand, Laos, da war Krieg und so, es war gruselig, dann kam ich zurück, habe Abitur nachgemacht in Bremen und da hat mich der Herr Klaus Wagenbach,
vom Wagenbach Verlag.
Vom Wagenbach Verlag, den habe ich da getroffen. Da hat gesagt, Bernd, mein Verlag löst sich gerade auf und der Rotbuch Verlag trennt sich von mir, also die Angestellten trennen sich, machen eigenen Verlag. Komm doch zu mir und hilf mir, den Verlag wieder richtig aufzubauen.
Ja.
Und da bin ich nach Berlin gezogen, wo ich eigentlich immer schon hin wollte und habe mit ihm im Wagenbach Verlag gearbeitet. Heute würde ich das Management sagen, oder in der Produktion. Ich habe die Bücher gestaltet. Und
okay, gemacht. Aber interessant. Das heißt also, weil viele erzählen ja, dass sie dann irgendwie über Instagram dazu gekommen sind oder also jüngere Gäste hier, ja. Aber du bist quasi vom Land in die Stadt, um dort bis da in die Kulturszene, muss man auch sagen, München war damals, was Berlin heute gerne wäre, würde ich mal sagen, oder? Das war ja, in den 70ern, Ende 60er war ja München, ich weiß das so ein bisschen, weil meine Mutter auch in München war und da irgendwie, da die ganze, kanntest du die Edda Köchel eigentlich?
Ich weiß schon, wer das ist.
Aber klar. Ihr hattet nicht keine Berührungspunkte?
Nein, wir hatten nicht so viel zu tun. Aber in München gab es schon Wondracek und gab Fassbinder und so. Es gab eine unglaublich gute Herzog. Es gab eine unglaublich gute Filmszene.
Und Literatur auch, ne?
Literaturszene, ja. Ich habe im Hansa Verlag gearbeitet. Wondracek hat in München gewohnt, am Horst Bieneck. Also waren richtig
gute. Hier der vom Parfum, dem war sie auch bekannt. Wie hieß der nochmal? Ja, Süßkind, der war auch München.
Ist aber, das kommt ja später,
ja.
Weil der Vater, der Süßkind, hat im Süddeutschen, der hat die Süddeutsche Zeitung mit herausgegeben.
Ah, okay.
Papa Süßkind. Und ich habe mit Michael Krüger zusammen im Hansa Verlag, also der hat gerade als Lektor angefangen und ich habe als Lehrling angefangen. Und Michael Krüger ist 5 Jahre älter, also der hat mich immer gestützt und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt.
Okay, du bist aber auf alle Fälle so irgendwie in die Kulturszene gekommen und hast darüber dann die Malerei kennengelernt.
Ja, die Malerei habe ich eigentlich eher so peripher kennengelernt, weil ich habe im Wagenbach Verlag gearbeitet, bin abends in Zwiebelfisch gegangen.
In Berlin? In
der Zwiebelfisch.
Da hing der Düttmann auch immer rum hier, der die Kirche gebaut hat?
Da hingen die ganzen Lüpperze, da hingen sie Koberlings, die Baselitzer, die hingen da alle ab.
Mhm. Ja. Alles Männer?
Alles Männer, das muss man schon auch sagen, alles Männer. Und ich habe dem Hödicke dann mal so auch in der Akademie besucht und musste ihm mal mit Geld aushelfen. Und so sind wir zu Freunden geworden. Mhm. Der hat auch zusammengewohnt mit dem Konrad Schnitzler.
Dir ging es finanziell gut, weil du diesen Job hattest, oder was?
Mir ging es gut. Ich habe ganz normal gearbeitet. Ich habe damals mit Rudi Dutsch, gell, seine Doktorarbeit zu einem Buch umgeschrieben, den Versuch, Lenin auf die Füße zu helfen, auf die Füße zu stellen, hieß das Buch. Man muss sich mal vorstellen, mit wem man da alles zu tun hatte. Das war alles letztlich ein wabernder Kulturraum Berlin.
Aber es ist interessant, weil bei meiner Mutter war es so, dass die als einzige oder als eine wenige, war die richtig beschäftigt bei Twen, bei Time und beim Spiegel und hat Illustrationen gemacht und hatte darüber ein geregeltes Einkommen. Und viele waren da ja eher so, ja, in den Tag hinein. Aber das war alles in München. Und du warst dann in Berlin. Berlin war eine geteilte Stadt. Du hattest aber deinen 9-to-5-Job, sag ich mal, und warst dann in dieser Szene. Und wann fing's an mit Leinwand und Pinsel und Öl? Oder arbeitest du mit Acryl?
Acrylfarbe, habe ich ja von Kobeling und Hödicke gelernt, wie man so die Farbe anrührt. Es ging an, ich habe dann den Wagenbau Verlag verlassen, habe die Mexiko-Reise gemacht, über die wir schon mal gerade gesprochen haben, und bin dann zurückgekommen, hatte die Entscheidung gefällt, hatte in der Nauninstraße ein riesen Loft, Fabriketage hieß es ja damals, und habe dann Leinwände aufgespannt und bin fürchterlich gescheitert, weil ich dachte, das geht ja alles viel, viel einfacher.
Gescheitert womit? Ergebnissen?
Mit Ergebnissen. Ich habe natürlich gleich angefangen, 2x2 Meter, und wollte da irgendwelche Figuren drauf pinseln. Das ist mir nicht gelungen, habe mich dann aber an die Reise zurückerinnert und habe dann so Fotos, das waren ja damals alles immer so Abzüge, habe so Fotos von einem Talausschnitt, und den habe ich dann dreimal gemalt und dachte, so, da kannst du dich konzentrieren, das funktioniert. Habe natürlich unheimlich rumprobiert. Ich habe höchstens 250 Bilder in 2 Jahren gemalt, die dann alle auch auf dem Scheiterhaufen gelandet sind und verbrannt wurden.
Mhm. Aber mit gescheitert meinst du qualitativ deinen eigenen Ansprüchen gescheitert, weil von Kunstmarkt war sowieso keine Rede, oder?
Nein, von Kunstmarkt Berlin war überhaupt keine Rede. Wir hatten ja diese Selbsthilfegalerie. Besser gesagt, da war der Hauptmotor schon der Salome und Leute von der Schaubühne, also Bühnenbildner.
Was war das, Görschenstraße? Groß-Görschen oder?
Nein, das war nicht Groß-Görschen, das war hier Moritzplatz.
Ah, okay, verstehe. Also
die Galerie hieß ja auch Galerie am Moritzplatz. Nee. Oben drüber, also in der 3. Etage, wohnte Salome mit Fetting zusammen. Mhm. Und die hatten da wurde eine Etage frei. Und die Etage wurde dann zur Galerie am Moritzplatz. Und in der Zeit bin ich zu den dazu gestoßen. Das hing auch damit zusammen, Salome und Mittendorf war beim Hödicke, haben bei Hödicke studiert, und die habe ich dann kennengelernt, auch über den Hödicke kennengelernt, und dann haben die gesagt, ja, mach doch auch mit, und dann hat mir Lüppers gesagt, was, mit den Jungen kannst du doch nicht mitmachen, du gehörst ja eher schon in unsere Generation. Habe ich gesagt, nee, mit den Jungen, das finde ich ganz gut, wir müssen uns ganz anders positionieren, und dann haben wir halt da losgelegt und drin Ausstellungen gemacht und mussten die auch selber, dann bewachen.
So. Aber nochmal, der Hödicke, der war hier auch schon zu Gast, lebt leider nicht mehr, war Professor an der damals noch UDK oder HDK, Hochschule der Künste.
HDK
damals, ne? An der Hochschule der Künste.
Ja.
Und hatte eine Malereiklasse.
Genau.
Hat aber sehr frei unterrichtet. Maria Eichhorn zum Beispiel, die den Deutschen Pavillon gemacht hat, eine total konzeptuelle Künstlerin, war auch eine seiner Studentinnen. Und der war aber nicht Teil der Moritz Boys sozusagen, oder?
Das war der den immer gesagt hat, Jungs, wartet nicht auf den Galeristen, ihr müsst, wie wir damals Groß-Görschen gemacht haben, ihr müsst euch einen Raum mieten und das selber machen, wenn ihr ausstellen wollt, dann müsst ihr es selber machen. Und darüber kam diese Idee, Selbsthilfegalerie und einen Raum zu mieten. Und die alle mussten halt im Monat 30 Euro zahlen oder 30 Mark zahlen, das waren alles Mark. Und Salome war ja damals unser Kassenwart, der hat das eingetrieben, ganz streng. Und jeder durfte da drin eine Ausstellung machen.
Aber auch da ging es mehr darum, dass man das, was man malt, auch zeigen wollte. Und Verkauf war überhaupt zu dem Zeitpunkt gar nicht kam gar nicht vor, oder?
Das ist überhaupt gar keine Idee davon gewesen.
Ja.
Also ich, wenn jetzt ich von mir reden darf, ich habe meine erste Ausstellung drin gemacht, das war ein Bild, 3x10 Meter, das hieß Flut,
ja.
Deutscher Herbst, also Deutscher Herbst, diese ganze Raff-Geschichte,
ja.
Und habe das in einem Wasserstrudel gemalt. Also,
ja.
Also eine Welle, die auf einen zukam und über einen zusammenbrach.
Ja.
Und ich war damals total auf Schwarz-Weiß und nur Schwarz-Weiß. Und es war oben so ein ganz kleiner gelber Schaumrei oben drin. Und da kam der Kobolink zu mir runter und sagt, sag mal, das kann man doch nicht machen. Man kann ja nicht gelb neben schwarz malen. Das weiß noch wie heute. Aber ich sagte, natürlich kann man gelb neben schwarz malen. Du siehst ja, das funktioniert ja.
Ja.
Und die erste Ausstellung war halt Bild 3x10 Meter. Das hat nicht nach Kofmich ausgesehen.
Ja.
Und das fand ich, das waren die Behauptungen. Es waren einfach Behauptungen, die wir aufgestellt haben. Ich kann mich noch sehr gut an die Ausstellung von Salome erinnern, für meine österreichischen Freunde oder so hieß sie.
Mhm. Ein
Bild 3x2 Meter,
ja.
Und er im Stacheldraht eingehüllt. Dann hat er auch eine Performance gemacht, so mit diesem eingehüllten, mit so Stacheldraht umgeben.
Auch alles dort?
Auch alles am Moosplatz.
Also das Haus steht auch noch, ne?
Das Haus steht noch. Salome wohnt da immer noch drin.
Das ist das links neben dem Aufbauhaus.
Nee, dazwischen ist eine Straße, die in Richtung Osten führt und ja. Dann kommt der Moritzplatz.
Ach, es war ja direkt an der Mauer.
Ja.
Ja.
Hinten, wenn man hinten rausgeschaut hat, hat man eigentlich auf die Mauer geguckt.
Ah, ja, okay. Und dazu gehörten Salome,
Fetting, Salome, Mittendorf und ich. Wir waren diese Fab Four, dann, die dann da raus, sich rausgemalt haben.
Wo kamen denn diese Labels her, Moritz Boys und sowas?
Ja, das haben alles wir.
Euch
wir
selber?
Haben das so wir haben das so behauptet.
Okay.
Ja. Ich meine, das war auch ein Zufall. Wir haben gesagt, wir können doch nicht immer am Moritzplatz ausstellen. Und ich kannte damals Thomas Kempers, den kannte ich aber aus ganz anderen Zusammenhängen. Mhm. Besser, ich kannte den schon aus dem Zusammenhang.
Wer ist das?
Thomas Kempers hat früher das Haus am Walze geführt.
Ah, okay.
Mhm. Thomas Kempers hat damals eine Ausstellung mit Koberling gemacht. Und ich habe, da ich wusste, wie man Bücher herstellt oder wie man die gestaltet, habe ich dem Koberling seinen Katalog gestaltet.
Aha.
Und genauso für den Hödige habe ich das auch gestaltet.
Ja.
Und irgendwann habe ich den getroffen, habe gesagt, Thomas Kempers, sag doch mal, wir würden gerne mal in irgendeinem Kunstverein hier ausstellen in Berlin.
Mhm.
Da habe ich gesagt, ach, das ist ja eine Idee. Dann denke ich mal drüber nach, es könnte ja auch bei uns sein, im Haus am Walze. Habe ich gesagt, so hoch habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja.
Und 3 Tage später gesagt, machen wir.
Okay, und da habt ihr dann die 4...
Ja, und das war ja letztlich der Nicht-Durchbruch auf der einen Seite.
Ach, daher kam die jungen Wilden-Terminologie, oder? Oder nee, wo kam das her?
Wir haben es heftige Malerei genannt.
Heftige Malerei.
Ich weiß noch genau, wir haben Junge Wilde war eine Ausstellung, die in Aachen war.
Ja, stimmt.
Und ich bin mit Mittendorf rausgefahren ins Haus am Walze und habe gesagt, das können wir auf keinen Fall Junge Wilde nennen, weil das ja immer so ein historischer Begriff ist von Fof und sowas.
Ja,
habe gesagt, nein, wir nennen uns heftige Maler.
Ja.
Und dann kam dieser Katalog eben, wo heftige Malerei.
Okay.
Ja.
Aber da schwirrten ja noch so andere Figuren. Also wir haben ja gerade die Ausstellung hier auch bei uns, die Franziska Leuthäuser kuratiert hat, ehemals vom Städel. Da ist ja dabei auch noch Elvira Bach und Anne Juth, dann Castelli. Der Castelli war aber zum Beispiel nicht Teil dieser, oder wie, das war ja nicht so definiert, oder? Es war eher ein loses Zusammenkommen.
Das war schon, also es gab die Mitglieder,
ja.
Die haben auch schön einbezahlt.
Ach, es gab richtig einen Verein?
Richtig.
Okay.
Nicht einen Verein. Aber wir haben
bisschen schon spießig so eine eigentlich fast für so wilde Künstler, so oder?
Wir haben eine Kerntruppe gehabt und hatten, sagen wir, die Oberhand. Aber die Anne Juth war immer schon dabei,
ja.
Weil ich war damals mit Anne Juth, wir haben zusammen in der Nauninstraße gewohnt, wir waren ein Paar damals.
Ja.
Und Elvira Bach hatte eine eigene, die hat in so einer Fleischerei hier in meinem Kreuzberg ausgestellt.
Mhm.
Und die haben wir uns damals entschieden, die wollten wir nicht, aber nicht, weil sie jetzt eine Frau war oder so, sondern wir wollten einfach, wir wollten einen anderen Auftritt als es fliegende Erdbeeren. Sagen wir mal so.
Was ist das?
Die hat ja so fliegende Erdbeeren gemacht.
Ach, hat sie gemacht, ja, okay. Ja,
die hat so fliegende Erdbeeren und bei uns war das ja so, Salome-Figur, Fetting-Figur, Mauer, Mittendorf, Bier.
Landschaft.
Bier. Nee. Ich fing ja mit diesen
brennende Autos haben wir ja auch mal von dir vermitteln brennende dürfen.
Autos haben wir auch noch. Ich habe mich irgendwann, wenn man in einem Verlag arbeitet und intellektuell ziemlich aufgerüstet ist, ich habe ja auch noch Religionswissenschaften studiert und Philosophie,
ja.
Dann war man in dieser Zeit Dialektiker. Also
ja.
Man hat dialektisch gedacht.
Mhm.
Ich dachte immer, wenn die Menschen malen, dann ist es doch gut, du malst das diametrale Gegenteil davon. Mhm. Du beschäftigst mit dem, was die Natur ist. Weil ich habe mich immer mit Naturbegriff auch schon damals auseinandergesetzt und dachte, ich mal ein Feld, da kann ich besser auf Barnett Newman zum Beispiel reagieren, wenn der ein Bild in, also sein Bild angekauft worden im Museum und es gab einen Aufstand gegen dieses strenge Blau-Gelb-Rot-Bild.
Genau, was auch attackiert wurde.
Weil es auch dann attackiert von einem Tänzer, der hat davor getanzt, dann ist halt dieser Ständer umgefallen und das Bild reingefallen.
Ach so, ich dachte, die Legende wäre, der hätte das richtig angegriffen.
Nein, der hat es nicht angegriffen. Auf jeden Fall dachte ich dann, wenn Barnett Newman diesen Schritt gemacht, mache ich einen Schritt in die andere Richtung, mal ein riesen gelbes Rapsfeld, oben ein rotbraunes Feld rein und den Himmel male ich blau. Ja. Das ist meine Antwort darauf gewesen, das wieder zurückzuholen in unser Leben, diese Strenge.
Und auch Bezug Impressionisten und...
Ich habe mit dem Impressionisten überhaupt nichts zu tun. Das ist reine Abstraktion.
Ja gut, aber es ist ja ein Vokabular, was sich in der Malerei wiederfindet, was man ja nicht negieren kann, das ist ja da.
Ja, die Landschaft ist ganz spät erst überhaupt in die Malerei reingekommen. Ja? Davor war das ja Figuren der Renaissance, war nie die Landschaft.
Zwischen der Renaissance und dir gab es schon nochmal Landschaft.
Der Impressionismus,
genau.
Vollkommen richtig.
Genau.
Warum, das ist ja auch immer hochinteressante Fragen, ja? Warum konnten die Landschaft malen? Weil sie Farben in der Tube hatten. Sie konnten plötzlich rausgehen
und
Bilder malen.
Ja.
Das war der Witz. Deswegen kam plötzlich das Landschaft als Genre überhaupt in der Masse auf.
Ja? So ist es, glaube ich, ehrlich gesagt mit der Kunst immer. Auch wenn du Dan Graham, Dara Birnbaum anguckst, auf einmal hatten die Videocamcorder in der Hand und haben damit halt geile Sachen gemacht.
Ja? Genau. Ich habe es aus anderen Überlegungen gemacht, auch viel abstrakter, ist ja sehr flach alles, was ich da gemacht habe.
Der Farbfeldmalerei eigentlich.
Eigentlich die Antwort gesagt, so Barnett Newman hat uns das jetzt in die Stränge vorgeführt.
Ja, in der Vertikalen.
Ich reiß es zurück, nehme ein Riesengelb, ein kleines Rot und ein kleines Blau.
Ja. Oder die Welle, wie du sie beschrieben hast.
Oder die Welle, die war ja schwarz-weiß.
Ja.
Das hat
bisschen
eher was
oben.
Mit Franz Klein zu tun. Ja.
Das hat mit Franz Klein zu tun. Jetzt verstehe ich auch deine Faszination an Clifford Still.
Ja. So, jetzt haben wir es.
Okay. Ja. Okay.
Jetzt haben wir die Kurve gekratzt.
Okay, das heißt, aber dann hattet ihr ja eigentlich, also dann sind zum Beispiel so wie der Gerhard Richter da bei seiner Tour durchs MoMA dann sagt, ja, sowas haben wir halt damals alle gemalt, wofür er dann irgendwie Schelte gekriegt hat. Dieses verbrennende Auto von dir ist jetzt eigentlich dann vielleicht typisch für die Zeit, aber eigentlich nicht typisch für dein Werk.
Es ist eigentlich auch typisch für mein Werk. Du musst dir vorstellen, bevor ich diese brennenden Autos gemalt habe, habe ich mal wieder so eine Flucht in die Alpen gemacht, weil ich bin ja auch Romantiker. Mhm.
Und vom Land? Mir,
der Mönch, der Maler ist immer Mönch, er ist immer mit sich alleine und habe mich in ein Tal zurückgezogen und habe dann in dem Tal Wasserfälle gemalt. Wasserfälle aber so gemalt, die sind immer mit dem Pinsel so hingehauen, dass es ordentlich läuft. Ja? Und außenrum die Landschaft, bis erstmal die Felsen unten drunter und dann diesen Wasserfall da drüber. Und immer so mit dem Pinsel halt das schön spritzt. Ja?
Ja.
Jetzt bin ich nach Berlin zurückgekommen und gesagt, wie kann ich jetzt denn auf diese Berlin nochmal reagieren? Und habe gesagt, jetzt habe ich so spritzen lassen. Ich lasse es genauso laufen in Blau, Gelb, Rot und Türkis, dass es wie Feuer aussieht. Dreh es um und schon gehen die Flammen nach oben.
Ja, das ist super
gleiche,
bei dem Bild.
Der gleiche
Effekt.
Der gleiche Effekt, bloß es fließt alles nach oben. Und anstatt den Felsen male ich das Fensterkreuz rein.
Ja.
Das verkohlte oder schon schief hängende Fensterkreuz. Also habe ich den gleichen malerischen Vorgang, bloß ich habe ihn umgedreht. Es war so eigentlich Dripping und laufen lassen.
Ja, verstehe ich. Und natürlich malst du, was du siehst, auch auf eine Art, ne? Weil die waren ja hier, gab ja eine Menge ausgebrannte Autos hier, oder? Oder war das nicht so schlimm in Kreuzberg damals?
Ja, das war klar, das brannte hier überall. Abends waren wir im Exil, das war hier im Paul-Linker-Ufer.
Ja.
Man konnte nicht raus, weil draußen mal wieder irgendwelche Autos brannten und die Polizei Einsatz machen. Also mussten wir Hektoliter Bier trinken. Weil Essen war schon aus, die Küche war zu und draußen tobte der Straßenkampf.
Ja. Okay, und dann habt ihr euch aber gleichzeitig auch so ein bisschen organisiert.
Wir waren sehr gut organisiert, muss ich sagen, sehr gut organisiert. Und also bis zu diesem Haus am Walze-Geschichte waren wir sehr gut organisiert, Salome, es hat alles gut, und Mittendorf, wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Aber dieses Vorsätzliche, wir kümmern uns jetzt um die Malerei, das waren schon diese Fab Four, ja, das waren diese eben Fetting, Salome, Mittendorf und ich, ja,
ja,
die das auch vorsätzlich so vorangetrieben haben. Das war schon auch, das war auch schlau,
verstehst du? Woher meinst du, kommt es? Weil das ist zum Beispiel bei Polke, Richter, Luke und Kuttner, war das ja auch so, dass sie da bei diesem Galeristen in Wuppertal im Garten auftauchten und bei Kippenberger Öhlen und so. Also woher kommen denn diese, oder Baselitz-Immendorf, woher kommen denn diese Männer, warum meinst du, machen die Frauen das nicht?
Das kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen. Das kann ich dir nicht beantworten. Also, obwohl er damals die Solanas den Andy Warhol schon angeschossen hatte und der Feminismus damals also intensiv diskutiert wurde.
Ja.
Simone
de Beauvoir.
Ja. Und es wurde intensiv diskutiert. Aber dieses existenzielle männliche Element, ja. Wir wollten ja auch den Durchbruch, wir wollten ja irgendwas.
Na, eher dieses clever, gemeinsam, das ist ja eine Zweckgemeinschaft. Gemeinsam erreicht man mehr als Gruppe. Das war ja sozusagen, das ist, glaube ich, eine intuitive, nicht nur strategische Konstellation.
So ist es. Es gab auch Egon Zimmermann oder, aber es gab eben auch die Beatles, es gab die Rolling Stones, es waren immer Männertruppen.
Ja, aber du kannst das bei der Kunst, kannst du das endlos weiterführen. Das geht bei der Mülheimer Freiheit war es so, bei Picasso und so weiter ja eigentlich auch.
Natürlich,
es
waren immer Männertruppen.
Ja.
Und ich glaube, dieses Existenzielle und man will seine Familie ernähren können und diese Ehrgeiz und dieses, ja,
Gleichzeitig ist es ja dann auch, wenn das seinen Zweck erfüllt hat, gehen ja alle wieder dann ihrer Wege, oder? Weil jetzt nervt es doch auch viele immer wieder, wo man denkt, das ist jetzt, keine Ahnung, wie alt bin ich jetzt, 45 Jahre her.
Natürlich nervt es, aber man muss ja einfach mal sagen, es hat ja auch, wie die Bewegung der Romantik, die hat 2 Jahre gebraucht, 3 Jahre, dann war es vorbei.
Mhm.
Und unser Einsatz oder der Einsatz auch der Mülheimer Freiheit, das waren 2, 3 oder 3, 4 Kernjahre und dann war es vorbei. Aber bei uns war halt
kapitalistischer Realismus auch, ne? Also hier Richter, Polke, Lüg und Kuttner, ne? Kuttner war noch nicht mal mehr dabei.
Und dann kommt das Geld und dann ist eh vorbei.
Wann kam das Geld?
Am letzten Tag, Ausstellungstag, Haus am Waldsee.
Okay, das ist dann 85 gewesen oder sowas, oder? Ende 80er?
Nein, das ist ja alles so viel.
Viel früher?
Viel früher.
Okay.
Wann waren die Ausstellungen im Haus am Waldsee? 80.
Okay.
Und das war der letzte Tag der Ausstellung. Kam ein Sammler aus der Schweiz zusammen mit einem Bischofsberger und hat sich Fetting und Salome rausgegriffen. Und zu den anderen hatten sie keine Zeit mehr. Und dann von da aus war aus der Berliner Bier Champagner geworden.
Aber nur bei den beiden?
Nur also besonders bei Fetting, glaube ich, ganz besonders intensiv. Und wir haben erstmal ein bisschen in die Röhre geschaut, aber die Röhre, ja, dann kommen andere Kräfte.
Aber es strahlt ab, oder?
Strahlt ab und dann kommt, wie stark ist die Charakterstärke? Bleibt man zusammen, hält man zusammen oder ist das Geld stärker?
Ja.
Und ich finde ja gut, dass es am Schluss das Geld dann doch eine Riesenrolle darin spielt und wir können alle glücklich sein, dass das Geld eine große Rolle gespielt hat.
Immer. Aber interessant, das heißt, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, das Haus am Waldsee ist ein sehr schönes Haus an der Krummen Lanke in Zehlendorf, gefühlt eine, ich wohne ja jetzt dort, das ist ja ein komplett anderes Berlin. Also Werner Düttmann, der eben auch im Zügelfisch abhing und diese Kirche hier gebaut hat, der hat immer gesagt, Berlin ist viele Städte.
So ist es.
Und ich fahre hier immer mit der U3, quasi Prinzenstraße, das ist vis-à-vis Moritzplatz am anderen Ende der Straße, bis zum Krumme Lanke, einmal quasi die ganze U3. Und das ist wie, als wärst du, also Kreuzberg und Zehlendorf ist vor allem da diese Region, das ist unterschiedlicher, kann es eigentlich gar nicht sein, weil das ja so mondän dort ist, ne?
Ich möchte dazu eins sagen, ich komme aus einer Berliner Hugenottenfamilie. Meine Mutter hieß SY und meine Großmutter Basson. Da gab es einen Pfälzer Zimmer, der reingeheiratet hat.
Mhm.
Und die durfte, als sie ihre Jugend und halb bewachsen sein während dem Krieg und so, und kurz davor auch, durfte nicht nach Kreuzberg.
Genau.
Die hat gearbeitet in der Apotheke dann, aber Kreuzberg war tabu. Und als die mich dann mal besucht hat in Kreuzberg, hat gesagt, das ist ein verbotenes Pflaster, wo man eigentlich gar nicht hin durfte. Genau. Weil die ist Rehwiese. Die kam aus so einer Familie, ja. Rehwiesenfamilie.
Ja, ja, ja. Nikolassee.
Nikolassee, ja. Und durfte nicht nach Kreuzberg.
Ja, ja, ja. Also eben, das war eine Art Kunsthalle, ein Kunstraum, also jetzt nicht kommerziell orientiert, aber das war eigentlich das, was dann später die Berlinische Galerie war, oder? Das war so ein bisschen die Berliner Kunsthalle dort, ne?
Du meinst
das Haus am Walsee?
Nee, ja. Nee, das Haus am Walsee war Thomas Kempers, der war besonders forsch und besonders, die hatten auch Geld, mhm. Weißt du, draußen, die hatten ein bisschen mehr Geld.
Ja.
Und der hat eben gesagt, wenn ich jetzt schon ausgestellt habe, den Koberling und den Hödige, dann ist es eigentlich nur richtig, euch vier auch mal zu zeigen. Ja. Und die Ausstellung war gut besucht, aber es kamen dann eben auch diese Händler. Aber die Händler kamen jetzt auch deswegen, weil sie es gelesen haben in der FAZ oder überall haben sie es gelesen, auch in, das war sehr gut pressemäßig. Mhm. Und es gab ja auch eine große Bewegung in Italien.
Genau, Transavanguardia, ne?
Transavanguardia. Und ja. Plötzlich haben sie gemerkt, aha, und es gab ja den Julian Schnabel auch schon.
Ja.
Plötzlich, da bewegt sich was.
Ja.
Und der Handel ist ja dann doch viel aufgeregter, als man sich vorstellt. Weil
ja.
Die denken, frisch,
frische Ware.
Jetzt geht's ran, frische ja. Ware. Und dann hieß es eben Hunger nach Bildern. Dann kam diese ganze Pressegeschichte, wo wir als Dilettanten und als Nichtskönner und als Nichtsnutzer.
Weil du hast gar nicht akademisch quasi Malerei studiert, ne?
Nein, ich bin der klassische Autodidakt, ja. wie Vincent van Gogh, Paul Gauguin oder,
ja.
oder wen du immer auch nennen willst. Es gibt sehr viele Autodidakten und ich bin Autodidakt, hatte aber sehr gute, sag mal, Mentoren oder besser, die mir schon ein paar Tricks gezeigt haben.
Ja, naja, es gibt ja viele, die sagen, das Wichtige an der Kunsthochschule ist sowieso vor allem der Austausch mit anderen und das Netzwerk und die gegenseitige Kritik und so und jetzt nicht, wie die Eye-Tempera zur Acrylfarbe sich verbindet. Ne?
Genau.
Also heute vor allem noch weniger aufgrund von YouTube und sowas. War aber vielleicht damals gar nicht so sehr, eine Zeit lang ja doch ein großes Thema, ne? Ob man jetzt akademischen Hintergrund hat oder nicht.
Das wurde mir dann natürlich auch mal, ach, der Zimmer, der muss, glaube ich, noch ein bisschen malen und so, muss ein bisschen malen. Da kam ja diese berühmte Zeitgeist-Ausstellung, zu der ich eingeladen war. Und ich wieder als Weltreisender bin dann wieder abgeschwirrt. Ich war dann in Indonesien und kam zurück und war plötzlich ausgeladen.
Mhm. Und das hatte den Hintergrund?
Ich weiß nicht, welcher Hintergrund es war. Es wurde mir bloß von... Ich kannte die Leute, die den Bierzapfhahn im Exil bedient haben und ich wusste, wer da auch hintertrieben hat und ich war dann plötzlich nicht mehr dabei.
Ja.
Das war also Jochen Miedes, war auch beeinflussbar. Auf jeden Fall war ich dann nicht mehr dabei, habe mich natürlich fürchterlich geärgert, habe dann aber schon Gott sei Dank die Villa Massimo Stipendium in der Tasche gehabt.
Aha.
Und bin einen Tag nach der Öffnung vom Zeitgeist bin ich ab nach Rom und eigentlich nicht mehr nach Berlin zurückgekommen.
Interessant. Auch durch diese Kränkung. Schon, oder?
Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht nachtragend. Also ich bin nicht nur so nachtragend. Ich weiß bloß
nicht. Ja, aber da muss man sich manchmal in seine Höhle zurückziehen, oder?
Wenn ja, da so muss man sich zurückziehen. Ich fand, Rom ist ein wahnsinnig guten Outlet und ja. Habe gesagt, dann eben nicht. Dann muss ich es irgendwie anders machen.
Ja.
Und muss mich davon auch irgendwie so mal entfernen und war unheimlich gerne in Rom, habe dann auch in Rom gewohnt, habe meine Frau kennengelernt in Rom.
Mhm.
Also alles gut.
Aber interessant. Also, hast dann richtig die Zelte abgebrochen oder die Sachen einfach zurückgelassen?
Ich hatte hier mein Lager schon noch, aber meine frühere Lebensgefährtin Anne Juth hatte in den Räumen gewohnt.
Ja.
Habe dann die Räume aufgegeben und die hat dann Bruno Brunett mit diesem Rahmenmacher übernommen.
Landwehr. Ah ja, Nauninstraße.
Die haben dann da den Rahmen gebaut.
Ja.
Und dem habe ich es überlassen, was natürlich wieder von meinen Kollegen, die haben gesagt, hättest du uns gefragt, wir hätten auch einen guten Raum gebraucht.
Ah, gesagt, ja.
Der Bruno,
toller Raum, ja. Kerl.
Und der hat dann das übernommen und ich habe die Laster, Roggendorf kam dann und hat meine Bilder eingepackt und nach Polling gefahren.
Okay, da lebst du jetzt.
Wo ich jetzt auch noch lebe.
Ja. Kommst du daher?
Nein.
Nein.
Aber es ist ja so, wenn man verheiratet ist, Kinder kriegt.
Kommt die aus Pollinger?
Nein.
Nö.
Aber
ist Italienerin.
Sie sieht aus wie eine Italienerin. schaut aus wie aus dem Feuerbach gestiegen.
Ja.
Heißt ja auch Nina, also wie aus dem Feuerbach.
Und was hat die, war auch an der Villa Massimo?
Nein, die war nicht an der Villa Massimo, die habe ich halt in Rom kennengelernt,
ja.
über einen gemeinsamen Freundeskreis. Ich wusste gar nicht, dass die existiert und habe den Rom dann, und habe dann, ja, mich entschieden.
Und dann seid ihr, aber wie kommt man auf Pollinger?
Tja, Ich wollte eigentlich nach Murnau und danach nach New York, aber Polling, ein Bekannter von mir hat da ein altes Klostergut übernommen, mhm, und einen Teil dieses Klosterguts konnten wir dann beziehen.
Okay. Und du wolltest nach Murnau aufgrund von der Malereitradition in Murnau?
Nee, von der Schönheit. Murnau liegt wahnsinnig gut, weil unten dieses Moos. Murnau ist eigentlich mit der schönste Ort, also aussichtsmäßig und auch traditionell. Ja gut,
das hat wahrscheinlich die Malerei geprägt, oder?
Das hat die Malerei stark geprägt. Ja. Deswegen heißt es heute auch Blaues Land.
Genau.
Aber da war auch Oehlen von Horváth, da waren richtig, das ist so ein bürgerlich gutes, tolles Gebiet, habe da nichts gefunden und habe mich dann am Polling, und Polling ist 15 Kilometer weg.
Aber das heißt doch, dass dann die Landschaft schon auch wichtig ist für dich in der, ja, was sagt man, Inspiration oder als, wenn du sagst, du bist Wasserfälle malen gegangen und so und wolltest nach Murnau?
Ja, das war aber, die Idee war eigentlich der dialektische Gegenteil. Wenn du ein Feld oder ein Wasserfall nach New York hängst, hat es eine andere Wirkung, als wenn es ein Figurenbild dahin hängst. Ein Figurenbild oder wenn es ein Rock'n'Roller oder ein Punkbild oder sowas nach New York hängst, ist es eigentlich verständlich. Aber eine gemalte Kuh oder ein Wasserfall war damals schon was Außergewöhnliches. Weil das ja auch etwas ist, was durch den Faschismus vielleicht auch ein bisschen diffamiert wurde. Mhm. Gerade die Landschaftsmalerei.
Nolde und so.
Ja, mit den Bergen, weißt du, mit der Alpspitze und mit den ganzen Nazi-Bildern.
Ja.
Das mussten wir uns ja zurückerobern.
Ja. Na gut, aber
ich war schon einer der ersten, der wieder Berge gemalt hat, ohne sie mit dieser Nazi-Befleckung zu malen.
Ja. Weißt du, das, aber ist es wichtig, dann dort auch zu sein? Und das, also wie wichtig ist quasi das beim Malen, das Erlebte zu malen oder das Erlebte erlebt zu haben, um es malen zu können im direkten? Oder
jetzt hast du mich ganz gut erwischt, ja, weil ich habe dann natürlich lange gegrübelt, wie mache ich jetzt auf dem Land weiter, ja. Weißt du, jetzt die Landschaftsmalerei ist ja banal, aber ich konnte jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht da plötzlich Großstadtbilder malen, um, weißt du, ich wusste es eigentlich aus dieser Zange auch nicht mehr rauszukommen. Habe mich dann aber wieder mit weiteren Reisen beschäftigt und bin auf ganz gute Lösungen gekommen. Habe eben auch so Wüstenbilder gemalt, nachdem ich, sag mal, in die Wüste bereist habe mehrmals, also in der Sahara dreimal gewesen, dann nochmal Namibia, habe so, das sind ja so ganz, ganz formale Bilder, die so ganz flächig sind. Mhm. Und dann habe ich Bilder gemalt in dieser Überlegung, in der Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, wo ich mir überlegt habe, mal doch die Landschaft, Blick von oben und alles, was du heute erlebt hast an Landschaft, ziehst du aus der Zentralperspektive raus und malst es ganz flach. Mhm. Als Blick von oben. Mhm. Habe eine Riesenserie gemalt, alle quadratisch, also wirklich das abstrakteste Format, und habe also bestimmt 100 Bilder über brennende Felder und über Friedhofsanlagen und hab große abstrakte Landschaften gemalt, die eigentlich erstmal durch den anderen Blick mussten.
Ja.
Also nicht mehr das Flache, das zentralperspektivische Draufschauen,
ja,
sondern der Blick von oben.
Ja. Auch nicht dann gleich erkennbar als Horizont oder.
Nein, da ist kein Horizont.
Nee, ich meine nur diese typischen, ja, Bilder, die man ja dann doch irgendwie liest. Also auch wenn du sagst, es ist am Ende.
Du konntest ja gar nicht lesen. Die
Bilder, genau,
konntest du nicht mehr lesen, sondern da war plötzlich ein weißes Trapez in lila Flächen und oben noch eine braune Fläche.
Genau,
und
also Farbfeld, aber eben nicht im Horizont, sondern in der Vogelperspektive.
Genau, genau. In der Vogelperspektive bin aber immer davon ausgegangen, was meine Erlebniswelt. Also ich wollte das Erlebnis im Bild behalten.
Ja.
Und hab das dann wieder verlassen, da wieder rauszukommen, ist ja auch schwierig. Dann habe ich so Wasserbilder gemalt, also Meerbilder, die eigentlich nur noch strudeln, das war auch nur noch abstrakt, die Horizontlinie wieder ganz oben, nur noch ganz oben. Und bin dann eigentlich über diese Wüstenbilder.
Ins Weltall.
Ins Weltall.
Ja.
Weil da dachte ich mir, so, die Konsequenz aus dem Ganzen ist, was ist Natur, auf was für einem tollen Planeten dürfen wir leben? Ist ja Wahnsinn, was wir uns alles ausdenken können.
Ja.
Wie schön ist die Welt, wenn du reist, ja? Überleben. Ja,
und was bringt die Natur von selbst, ne?
Ja, die Natur und was man alles erleben kann. Mhm. Wie positiv ist das alles? Aber es ist nur möglich, wenn der Kosmos mitspielt. Also wenn das Außen mitspielt.
Ja.
Wenn die Sonne mitspielt, wenn der Mond muss sich bloß ein bisschen bewegen, dann schießen wir ab ins All, ja? Das sind ja alles so diese physikalischen Gesetze, die da herrschen.
Ja,
hoch, hoch interessant.
Eigentlich Wahnsinn. Der logische Schritt, oder? Auch wie der das Meer mehr motiviert wird durch den Mond und so.
Dann habe ich am Anfang wiederum das so versucht, so perspektivisch zu machen, mit so einem Blick von einem fremden Planeten ins Weltall oder zu uns herunter, also auf die Erde, und habe das aber dann vollkommen weggelassen und habe dann einfach Weltallbilder gemalt, wie ich mir es vorstelle. Also keine Hubble-Fotos benutzt, gar nichts, sondern die Hubble-Fotos waren natürlich schon sichtbar damals, sondern habe einfach frei den Kosmos gemalt, Blick Südost, sonst wie grad, irgendwo hin, vollkommen wurscht.
Und erzähl mal nochmal, wenn du bist nach Rom gegangen dann, Berlin war ja immer noch eine geteilte Stadt, und hast Berlin zurückgelassen.
Hab Berlin zurückgelassen.
Ja. Und wie war denn das dann für dich mit dem Kunstmarkt und mit dem Leben vom, weil du hast eigentlich seitdem immer von deiner Kunst gelebt, oder?
Ja, das ging ja sehr gut weiter. Ist ja wurscht, wo man dann wohnt, wenn man seine Galeristen hat. Also ich hatte in Mailand einen guten Galeristen und ich hatte in Köln, in Düsseldorf einen guten, Köln den Holtmann. Ja. Also ich hatte ganz gute Galeristen und das ging eigentlich so.
Du hast dich vor allem auch nicht mit denen so verstritten, ne?
Nein, ich habe mich...
Viele der Kollegen haben sich überworfen dann, ne?
Nein, ich bin kein Überwerfer, also ja. Wirklich nicht. Ich sehe das, was wir machen dürfen, das ist ein Riesenprivileg.
Ja.
Und ich würde sagen, dass wir das Privileg schützen sollten und auch pflegen sollten und uns nicht mit Galeristen wegen Geld irgendwie uns permanent totstreiten.
Ja. War es dann in dem Privileg, einfach immer deine Sachen machen zu können?
Ja, ich hatte sogar einmal die Chance, bin ich von Walter Grasskamp und ein paar Münchner Akademiker eingeladen worden, die haben gesagt, Bernd, es wird eine Stelle als Malerei frei, bitte bewirb dich doch.
Ja.
Das war 89.
In München?
In München.
An der Akademie?
Akademie.
Wo Günter Förkow war?
Ja, nein, jetzt kommt die Geschichte.
Der hat aber, glaube ich, übrigens auch nicht studiert.
Der Günter ist gegen mich angetreten.
Ah ja, okay. Ja.
Der Günter war in Karlsruhe.
Hatte der denn Malerei studiert? Glaube ich nicht. Der Kippenberger hat auch nicht Malerei studiert übrigens.
Doch, der Kippenberger, der hat bei Polke studiert und der Förk hat in München studiert.
Ich meine, der Kippenberger hätte eine Schaufensterlehre.
Ja, das ist immer bla bla bla, der hat schön bei Polke, also der Witz kommt nicht, der fällt nicht allein vom Birnbaum. Der ist die Polke-Partie und wir sind die Hödecke-Partie.
Das ist ja sowieso so komisch in der Kunst, ne? Also mein Vater hat ja nicht mal Abitur gehabt und war trotzdem natürlich Professor, als er die Schule geleitet hat. Und das sind natürlich nicht so messbare Standards, die da wie eine Promotion oder wenn du jetzt immer denkst, irgendwelche Plagiatsvorwürfe. Stell dir mal vor, das gäbe es in der Kunst. Okay, und dann hast du kandidiert sozusagen?
Ich habe mich beworben Metzl und seine Kumpanen wollten unbedingt den Förk, klar, weil Metzl dachte, Olaf dachte, wenn der Förk kommt, wäre ich noch berühmter.
Ja, klar.
Und ich habe keine Politik betrieben an der Akademie. Ist dann Förk ist Professor geworden und mir ist dann angetragen worden, Herr Zimmer, wir hätten ja so gerne Sie gehabt vom Ministerium, vom Bildungsministerium. Habe ich gesagt, naja, ist halt nicht, ja, wollen Sie nicht Nürnberg übernehmen? Habe ich gesagt, nee, ich mache einfach so weiter, wie ich bis jetzt gemacht habe. Ich mache es ohne Professur, ich mache es einfach, anders. Ich mache es anders und habe es dann auch anders gemacht.
Und meinst du, das hätte dir gelegen? Ich meine, damals war Lehre nochmal was ganz anderes als heute, ne?
Das glaube ich, ich hätte mich da drin aufgerieben.
Ja.
Weil ich es ja ernst meine, wenn ich was mache.
Genau.
Ich meine es wahnsinnig.
Vielleicht war es gut für deine Arbeit.
Ja,
weil eigentlich konnte man das ernst zu dem Zeitpunkt nur machen, wenn man es nicht so ernst genommen hat.
Nee, ich sehe es als Privileg und ich würde auch die Professur hätte ich dann ernst genommen und hätte mich mit den Studenten beschäftigt, anstatt mich mit der unbemalten Leinwand zu beschäftigen. Mhm. Und mit der habe ich mich auch intensiv beschäftigt.
Und wie ist dein Verhältnis jetzt zu Berlin, wenn jetzt hier diese Ausstellung auch ist und wenn du nach Berlin kommst?
Ich mag Berlin. Also ich mag Berlin. Ich habe mit meinen Kollegen jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte mit Salemir noch eigentlich lange zu tun, aber er ist total beleidigt, dass er nicht in dieser Säulenhalle eine Verewigung
gefunden hat. Ach genau, erzähl da nochmal was von. Du hast dann nämlich vor Ort dich auch dann irgendwie dauerhaft niedergelassen mit einem...
Ja, ich würde das ist ein bisschen harmlos ausgedrückt. Ja. Ich habe mir auch wieder als Reisender 1990 ist mir eine Idee gekommen, nachdem ich die Säulenhallen in Indien gesehen habe, das sind alles so Unterstandsräume und die auf das Heiligtum zuführen, die alle skulptiert sind, ja. Großenteils skulptiert sind, habe ich mir gedacht, lade doch 1000 Künstler der Welt ein, die sollen jeder eine Säule gestalten und daraus machen wir eine Säulenhalle, wo alle Künstler unter einem Dach stehen.
Mhm.
Ich habe es dann minimiert, also runtergerechnet auf 169, das ist 13 mal 13.
Wahnsinn. Noch gigantisch.
Und wollte das zur Jahrtausendwende machen.
Ja.
Die Idee dahinter ist, die Künstler aus aller Welt tragen gemeinsam das Dach. Das ist ja Immanuel Kant pur, ja, dass man die Aufklärung der ganzen Welt zumutet und alle stehen unter einem Dach. Ist mir nicht gelungen. Ich habe dann 2015 meine Frau nochmal überredet, nochmal nach Indien zu fallen, weil mir es nie aus dem Kopf gegangen ist. Und da haben wir uns entschieden, all in. Das heißt, wir fahren zurück und schauen, dass wir es wirklich realisieren. Mhm. Und dann kommt diese Realisierungsphase, die ist natürlich schwierig, erstmal das Grundstück zu finden und so. Das ist ein ganzer Wahnsinn.
Ja.
Und eine Baugenehmigung zu kriegen. Auf jeden Fall habe ich mit 2016 angefangen und 2020 haben wir den ersten Teil der Säulenhalle eröffnet.
Und hat das zu viel Platz eingenommen im Vergleich zu deiner Malerei?
Es war wahnsinnig viel Organisation, aber es hat mich auch angespannt, nochmal ganz andere Bilder zu malen.
Okay.
Also nochmal ganz andere Bilder zu malen. Auch wieder im Kosmosbereich. Und es hat mir gut getan und ich fand es total gut. Aber der Malerei hat es jetzt nicht unbedingt was gebracht.
Ja.
Aber ich habe unglaublich viel über Kunst nochmal gelernt. Mhm. Was ist Konzeptkunst? Wer macht welche Kunst und wie geht es? Mhm. Und in der Halle sind 54 Länder und alle Kontinente. Also man kann sich vorstellen, wie schwierig das war, das alles zusammenzukriegen.
Transport,
besonders in Pandemiezeiten. In Pandemiezeiten aus Australien, kein Künstler konnte kommen. Und ich habe für die meisten Künstler das eigentlich umgesetzt.
Und wenn du jetzt zurückguckst, weil du hast ja eigentlich relativ früh schon deine, wie du es beschrieben hast, ne, mit dieser großen Arbeit, mit dieser Wellen, abstrakten Farbfeldwellenlandschaft. Du hattest eigentlich ziemlich früh deine Sprache gefunden, oder?
Ja, auf jeden Fall den Pinselschwung habe ich relativ früh gefunden. Ich habe ja dann 1978 im SO 36 nochmal ein Bild gemalt. Das war 3,10 Meter mal 28 Meter. Das ist so ein U-Bahn-Bild gewesen. Auf die ganze rechte Seite raste diese U-Bahn rein und vorne spielten die Punkbands und so. Das habe ich nur eine Nacht gezeigt, das Bild, dann abgespannt und weggeräumt. Mhm. Dabei wurde leider ein bisschen Bier mit eingerollt, deswegen ein Teil ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Gehört heute der Berlinischen Galerie.
Mhm. Und
habe ich den geschenkt.
Woher kam das mit diesen das Riesenbildermalen? Behauptung, große Geste, Platz nehmen?
Barnett Newman, das ist immer Barnett Newman, the right scale. Du musst, wenn du die Behauptung aufstellst, musst du das in so eine Größe bringen, damit es auch den Leuten klar wird, um was es einem geht.
Weil du das gerade mit den Performances erwähnt hast, was war das nochmal mit den geilen Tieren? Das war eine Band oder was war das?
Das war eine Band, wo man kann sich ja vorstellen, Salome war wirklich ein kreischendes Monster. Ja. Großartig, wenn der vorne mit so Latex, engen Höschen da rumtanzte und hinten spielte Castelli den Bass und irgendjemand zupfte an der Gitarre rum. Das war schon ein richtiger guter Auftritt, weil Salome war halt, der hat eine Präsenz gehabt, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja.
Der hatte so dieses hemmungslose nach vorne gehen. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja.
Ich habe den in Paris gesehen, mit Moulin Rouge haben die gespielt. Das war also mega beeindruckend. Mega beeindruckend. Ich weiß nicht, warum er das alles verlassen hat, aber höchstwahrscheinlich hat er mit den Drogen aufgehört und dann hat man die Kraft nicht mehr.
Mhm. Na gut, man wird älter einfach auch, oder?
Ja, das war 80 oder 81 war das mit den geilen Tieren.
Aber das geile...
Nee, es war eher 83.
Aber geile Tiere waren Salome und Castelli.
Castelli und Fetting.
Achso, die drei. Mhm. Okay, das war nicht deine Sache dann.
Nein.
Da warst du dann raus.
Nee, da war auch kein Mittendorf dabei.
Okay, verstehe.
Da war, ich weiß gar nicht, ob Fetting dabei war. Ich glaube, Fetting war schon
Und
dabei.
Hast du auch geschrieben?
Ich habe immer mal so Texte geschrieben.
Ja. Spannend. Und jetzt geht's weiter mit dem Weltall. Das ist
Nein, ich widmest
du dir oder springst du auch immer mal wieder zurück in andere?
Ich versuche, das Wasser immer in neuer Form zu malen, weil das ja das hauptbestimmende Element überhaupt ist. Also wir sind ja auch 72% Wasser.
Mhm.
Und das ist ein super wichtiges Element und das versuche ich durch alle Aggregatzustände irgendwie hinzukriegen. Das spielt immer wieder eine Rolle.
Ja.
Und jetzt spielte das Weltall wieder eine Rolle, und zwar das Thema Schwerkraft, weil das Gravity ist ja das, was alles beherrscht, auch im Weltall. Also wenn sich die Gase zusammentun, hängt das auch alles mit der Schwerkraft zusammen. Und da bin ich jetzt aber auch schon wieder durch und jetzt, ich komme langsam zum Erzählende in meinen Bildern und hoffe, dass mir zum Schluss nochmal was richtig Gutes einfällt.
Na, Edith, ich versieh's, wird da was Neues kommen, da habe ich keinen Zweifel.
Ich hoffe.
Wahrscheinlich nee. In dem Moment, wenn du glaubst, alles ist erzählt, alles ist gemalt.
Dann den schwarzen Kübel und über alles nochmal schwarz.
Genau. Bernd, ich danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise von Bayern nach Berlin und zurück über viele, viele Länder. Ja, es bleibt spannend. Dank dir.
Vielen Dank, vielen Dank.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.